Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Moin, moin, gute, bonsoir, was auch immer. Freue mich sehr auf die heutige Sendung. Es ist eine sehr spezielle Sendung in vielerlei Hinsicht heute. Wir haben zum einen natürlich einen wundervollen Gast, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Wir haben zeitgleich, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, viele, viele wichtige Spiele. Deutschland spielt gerade Basketball gegen Griechenland, es spielt die Eintracht gegen Marseille und es spielt Bayern gegen Barcelona. Und zwischendurch gibt mir hier so einen Live-Ticker mit, wenn wir irgendwie was Spezielles hier mitbekommen. Also es wird in vielerlei Hinsicht eine spezielle Sendung. Und der liebe Dennis ist natürlich auch da, der Dennis war beim Tennis. Vielleicht kannst du mir zu.
Oh, Markus, ey, du bist ein Reimgenie, ey, wie du das wieder hingekriegt hast. Ja, hallo, genau, sehr sportlicher Tag heute. Ich war mit dem wunderbaren Helge Veit heute hier beim Davis Cup in Hamburg, Belgien gegen Australien. Natürlich Spitzentennis vom Allerfeinsten. War gut, hat Spaß gemacht. Wir haben gut gegessen, was man also macht beim Tennis. Genau, Basketball, Deutschland, Griechenland, um den Leuten mal zu sagen, wie spät es ist. 40, 35 für Deutschland steht's. Noch 6 Minuten zu spielen im zweiten Viertel. Wie steht's beim Fußball, Markus?
0-0, alles 0-0.
Ach, Fußball ist so langweilig, ey. So, und jetzt können wir unseren Gast reinholen, weil der gibt uns ja auch quasi einen Zwischenstand. Ist das richtig, Markus?
Sozusagen, weil er hat uns informiert, welches Spiel nämlich noch läuft. Aber ich freue mich viel mehr auf die Themen, die er uns hat, weil es ist einmal dabei Basketball, Eishockey, Grading. Also es ist viele spannende Themen. Deswegen freue ich mich sehr, sehr auf den heutigen Gast. Herzlich willkommen, Johannes.
Hallo, grüß euch. Servus.
Wo treffen wir dich an, Johannes? Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wo wir dich antreffen, wo du gerade zu Hause bist und was du
so was überhaupt soll.
Ja, was soll das alles hier? Also erstmal ein herzliches Hallo aus hier aus dem wunderschönen Bayern, irgendwo in der Nähe von Regensburg. Johannes, mein Name, hat ja Markus gerade schon gesagt. Bin, wie gesagt, hier in Bayern einer der wenigen Sammler, denke ich mal, die irgendwo aus dem bayerischen Raum kommen. Also auf den Cardshows irgendwo bei Instagram finde ich relativ wenige, die irgendwo aus dem süddeutschen Raum kommen, eher Baden-Württemberg, Bayern relativ wenig. Und von daher halte ich die bayerische Fahne hier ein bisschen hoch. Ne?
Sehr gut. Du gibst uns dann quasi den Außenreporter fürs Bayern-Spiel.
Richtig,
heute,
richtig.
Würde ich sagen, wenn was passiert, schreien wir uns gegenseitig immer rein. Wie bei der
keine Ahnung, wie es steht, aber ich probiere es ja.
Das wäre jetzt schon deine Aufgabe, Johannes. Dass du okay. Darf ich direkt die erste Frage stellen? Instagram, Johannes 343.
Richtig.
Was hat das mit Kontonummer?
Fast. Das ist fast ein bisschen peinlich, aber es ist einfach so geblieben. Und zwar, ich habe mir, mein erstes Auto damals war VW Polo, ne, mit 50 PS, ein Liter Hubraum. Und ein guter Schulfreund von mir, der hat angefangen mit kaputten Autos zu handeln, die halt irgendwo von der Versicherung freigegeben wurden und so weiter, wo man da ein bisschen herrichten kann und dann teuer weiterverkauft. Und der hatte tatsächlich damals, das war so 2009, 10, so die Ecke, hatte der einen BMW M3 rumstehen und der hat halt 343 PS gehabt. Ja? Und seitdem ziert diese Zahl mein Kennzeichen. Und als ich damals mich bei Instagram angemeldet habe, ich habe mich eigentlich nur bei Instagram angemeldet wegen Trading Cards eigentlich, ne? Ich habe das so eigentlich nicht gebracht zur damaligen Zeit. Und da ist mir nichts Blöderes eingefallen, wie dass ich diese 343 hinten ranhänge und seitdem ist die geblieben.
Alles richtig gemacht.
Ja.
Lustigerweise muss ich immer bei 343 an der Formation beim Fußball denken. Deswegen dachte ich.
Richtig, richtig,
ja. Genau. Wir haben uns schon öfter gehört, logischerweise auch einmal gesehen. Wir haben eben erfahren, ihr habt euch auch zumindest mal kurz gesehen. Ich habe es völlig vergeigt, als wir uns gesehen haben, weil ich irgendwie völlig anders irgendwie im Kopf hatte oder nicht wahrgenommen habe. Es war auf der Cardshow in Kaiserslautern. Genau. Da bist du, hast glaube ich auch einen Stand gehabt,
selbst
vor Ort. Genau. Genau, aber vielleicht kannst du, das ist so die Startfrage für viele. Wie bist du ins Hobby gekommen? Wie war so dein Start? Wie waren so die ersten Berührungen mit den Karten? Genau.
Das Ganze, ich sage mal, ist in so drei Phasen abgelaufen. Erste Phase war so im schuljungen Alter, so mit 11, 12, 13. Hat ja jeder diese Panini-Fußballsticker gesammelt. Ich glaube, das haben die meisten gemacht und da hat jeder Berührungspunkte damit. Und mein erstes Album war tatsächlich Panini-Album, ich glaube Fußball 95 hat das geheißen. Damals, weiß ich nicht, warum das sie so getauft haben, damals war es ja nicht das Bundesliga-Sticker-Album der Saison sowieso, sondern es war einfach ganz platt geheißen Fußball 95. Das Jahr drauf kam Fußball 96, dann 97 und so weiter. Und ja, da hat man halt jeden Mark damals noch irgendwo auf die Seite gelegt und sich diese Päckchen da am Kiosk gekauft. Da war man noch weit weg, dass man so eine ganze Box mal gekauft hat. Und mein Großvater hat das auch unterstützt. Der hat damals, keine Ahnung, frag mich nicht, in den 60er, 70ern diese Zigarettenböllchen gesammelt, die in den Zigarettenpäckchen drin waren. Von daher hatte er auch schon eine gewisse Affinität zum Sammeln von irgendwelchen Karten oder Stickern. Und der hat mir immer am Freitagnachmittag, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, wusste ich, da liegt da so ein Päckchen Fußballsticker auf dem Tisch. Ja, und dann halt nach Herzenslust da geöffnet und reingekippt. Das war Phase 1, die ging so bis, weiß ich nicht, 99, 2000 rum. Phase 2 war dann war lange nichts, wie bei vielen. Dann kam mal kurz die WM 2006 ums Eck. Gab es ja auch wieder Sticker und hab die auch nach Herzenslust, sage ich mal, gesammelt. Da war es dann auch möglich, dass man sich mal eine ganze Box gekauft hat, weil man hat ja dann schon ein bisschen Geld verdient. Und habe eigentlich jetzt erst gemerkt, dass ich da die ganzen Rookie-Sticker von Messi und Ronaldo eigentlich in den Händen hatte, die natürlich reingeklebt, dass die so richtig wertlos wurden im Laufe der Zeit, weil man sollte ja die eigentlich ungeklebt lassen und dann irgendwann vielleicht zum Graden schicken oder was auch immer. Und wusste man natürlich damals nicht. Und dann ging es weiter, wieder lange nichts, bis ins Jahr 2018. Und ich habe dann über die letzten Jahre schon NBA immer sehr stark verfolgt. Das war eigentlich immer so mein Favorite Sport, sage ich mal, was ich so gehabt habe. Und habe die ganzen YouTuber natürlich verfolgt. Also angefangen von, weiß ich nicht, Mr. Mike, Paul Gude und so weiter, die halt 2017 so die Ecke aktiv waren. Und der gute Paul, der war ja, glaube ich, bei euch auch schon mal, hat dann mal, ich weiß gar nicht, wie er es bekommen hat, aber der hat eine Box Donruss 2018-19 Trading Cards NBA aufgemacht. Und ja, reißt die so locker flockig in sein YouTube-Video auf und zieht da so eine Luka Doncic Rookie-Karte. Ich denke mir, okay, ja, hübsch. Wusste man ja schon, wer es war, weil er durch Real Madrid schon relativ bekannt war. Und dann hatte er noch eine Jersey-Karte von Shaquille O'Neal drin.
Okay.
Und das sind eigentlich recht kleine Hits, aber trotzdem für mich, der noch nie was mit Trading Cards irgendwo zu tun hatte zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, boah, das ist ein richtiges Jersey-Stück von irgendwelchen Spielern, das hat schon was. Und ja, gesagt, getan, dann hat man ja damals diese Blasterboxen noch relativ günstig kaufen können, für, weiß ich nicht, 20 Euro Stück oder so, oder 30 Euro Stück. Dann habe ich mal 4 oder 5 von denen gekauft, habe die aufgemacht und dann waren da tatsächlich, ich glaube, 3 Doncic-Rookie-Karten und 2 Trae Young. Und das war gerade die Zeit, wo der Hype extrem gekommen ist. Das war ja kurz vor Corona, wo die Preise schon angestiegen sind und in der Corona-Phase eben dann noch viel weiter. Und da waren auf einmal diese Doncic-Karten, obwohl das eine normale Base-Rookie-Karte ist, die mittlerweile wieder auf ein relativ normales Niveau vom Preis heruntergekommen ist, waren dann schon mal was wert. Und dann hat man natürlich Blut geleckt. Und der nächste Berührungspunkt, wo ich dann tiefer abgetaucht bin in das Ganze, war tatsächlich beim Maurice von Primcards.
Okay.
Ich habe den seine Videos bei YouTube immer wieder mal angeschaut, ein bisschen verfolgt und habe dann zeitgleich nach einer Zion Williamson Rookie-Karte gesucht bei eBay. und habe dann auch eine gefunden. Das war die Optic Blue Velocity, also normale Optic Rookie Card, die eben diesen blauen Schimmer im Hintergrund als Parallel hatte. Und sehe, dass die auf einem Mauspad oder auf so einem Pad fotografiert war, wo dieser Prim Cards Schriftzug drauf war. Und dann hat es Klick gemacht, denke mir, ach, das wird ja höchstwahrscheinlich dieser YouTuber sein, der hier so eine Karte an den Mann bringen will. Und habe dann über Preisvorschlag senden eben ein paar Preisvorschläge hin und her geschickt. Und da konntest du ja zu jedem Preisvorschlag so eine kleine Notiz mit dazu schreiben, ne? So eine kleine Nachricht an den Verkäufer. Und dann sage ich, hey, ich habe deinen Kanal bei YouTube abonniert, gib mir doch noch ein paar Euro Rabatt. Ne? hat er zwar nicht gemacht, aber da haben wir dann relativ schnell Handynummern ausgetauscht und dann war der Kontakt, ist dann zustande gekommen und dann war der Schritt zu der Primcards WhatsApp-Gruppe und zu der ASC dann später eigentlich dann schon gemacht und dann ging es eigentlich auch schon los. Ne?
Cool. Krass. Ja. Also über Paul Gudde zu Mo ins Hobby.
Quasi. Richtig, genau.
Ja. Also auch über Opa, ne?
Wollte ich gerade sagen, vorher über Opa.
Richtig.
Und du hast gerade gesagt, Basketball ist dein Favorite Sport. Was ist dein Team? Was für Spieler magst du gerne?
Ich habe tatsächlich in der NBA kein Lieblingsteam. Ich tingle ein bisschen mit Kevin Durant mit. Zur OKC-Zeit relativ stark. Dann die Warriors-Zeit, die habe ich ein bisschen so liegen lassen, weil mir der... mir hat es auch nicht gefallen, dass er das Team unterstützt hat. Aber spätestens seit der Brooklyn Nets-Zeit bin ich eigentlich schon wieder dabei, dass ich ihn so weit wieder okay finde. Auch wenn es mit diesen Trade-Forderungen jetzt in jüngster Vergangenheit nicht gerade so der tollste Move war. Aber gut, ist halt so. Und der Spieler hat mich eigentlich schon immer ein bisschen fasziniert. Lang, schlagsig. Immer so mit einem bisschen leck mich am Arsch Gefühl in seiner Art und Weise, wie er sich gibt, aber trotzdem eben ein Scorer vor dem Herrn. Ne? Mhm. Und genau, das ist bei mir auch hängen geblieben, weil ich den schon auch sammle. Ne? Genau.
Mhm. Okay, das ist dein Favorite Collector, ja. PC auch. Okay.
Du, jetzt bist du aber eigentlich im Fußball-Sticker angefangen. Das heißt, du warst als Kind aber auch schon Fußball interessiert und das dann aber auch nicht weiter verfolgt. Also das begleitet dich jetzt heute weniger Fußball im Sammeln oder doch auch?
Nö, also bei uns in Bayern ist ja Fußball immer allgegenwärtig.
Warum eigentlich?
Keine Ahnung, das muss man irgendwie so den dritten Liga-Mannschaften.
1860, genau.
Ja, genau. Und nee, also man hört ja in Bayern, wenn man im Freundeskreis ist oder am Stammtisch oder sonst irgendwo oder in der Arbeit immer, also wenn man irgendwo ein Gesprächsthema sucht, was nicht gerade das Wetter ist, dann ist es Fußball, weil jeder in irgendeiner Art und Weise da mitreden kann. Und von daher ist Fußball immer irgendwo allgegenwärtig, damals bei den Stickern, jetzt bei den Karten habe ich es außen vor gelassen. Also ich könnte mich da jetzt auch reinfuchsen und die ganzen Soccer-Cards sammeln. Habe ich schlichtweg nicht die Zeit dazu, mich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Also bei mir ist es zu, ich sage mal, 60-70% NBA. NHL ist eigentlich das zweite, also Eishockey, was ich gern sammle, wo ich auch einer der wenigen bin. Also da ist die Fangemeinde relativ klein. Und wenn da noch ein paar Prozent übrig sind, dann ist es die Formel 1. Mhm.
Wie kommt das? Also wie kommt das zum Eishockey? Das Interesse oder für den Sport generell?
Ja, in Regensburg gibt es eine Eishockey-Mannschaft. Das sind die Eisbären Regensburg, die sind jetzt in die DL2 aufgestiegen, waren früher auch schon mal in der zweiten Bundesliga, von daher schon irgendwo immer präsent. Dann ein paar Kilometer weiter von uns ist ja Straubing, ja, da spielen die Straubing Tigers. Es gibt in Nürnberg ja eine Mannschaft, es gibt in München eine Mannschaft. Es ist ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, nach Fußball müsste Eishockey eigentlich das zweitbeliebteste Mannschaftssportart irgendwo in Deutschland sein, vielleicht noch Handball dazwischen, weiß ich nicht. Und von daher ist die Affinität da. Und die NHL eben nochmal krasser, weil das eben Eishockey auf dem höchsten Niveau ist, was es halt auf der Welt so gibt. Und wenn du dir ein Eishockeyspiel anschaust, das ist ähnlich wie Basketballspiel, da kommt keine Langeweile auf. Ne? Es gibt keine Sekunde im Spiel, wo nicht irgendwo Bewegung auf dem Spielfeld ist. Und daher ist die Affinität zum Eishockey einfach da.
Das ist wie im Baseball quasi.
Ungefähr.
Baseball. Ich habe davon gehört. und genau, also das ist ja eigentlich aber auch komisch, dass Eishockey ja eigentlich sehr beliebt ist in Deutschland, aber bei den Sammlern das gar nicht so ankommt irgendwie, ne?
Nö, also es gibt ein paar Sammler. Man kennt sich untereinander ein bisschen. Aber wenn ich mir die, die Trading Cultures, also die letzten beiden, wo ich war, war Reutlingen vom, vom Daniel und die Kaiserslautern Show. Ich hatte schon ein paar Eishockey-Karten da liegen, aber die Leute, die sich für Eishockey interessieren, kannst du an so einem Tag auch noch an einer Hand abzählen oder vielleicht an zwei Händen noch abzählen. Aber recht viel mehr ist es nicht. Also Eishockey ist, ich sag mal, kartentechnisch in Europa nichts. Also da findet man auch relativ wenig, die Eishockey-Karten irgendwo haben, verkaufen, kaufen. Wenn du aber mal nach Kanada rüberschaust, da ist der Markt unersättlich. Also du kannst wirklich, also man kann da fast ein bisschen Geld damit machen, wenn man sich in Europa so High-End-Eishockey-Karten kauft, wie von, keine Ahnung, eine Unterschrift von Leon Dreiseitel, ein Rookie-Autogramm, das ja, bekommst du in Deutschland ein paar Euro günstiger, weil einfach die Nachfrage nicht so da ist. Wenn du dir die Mühe machst und die bei eBay kommen, anbietest und die versteigern lässt, dann kommen die Käufer zu 80-90% irgendwo entweder USA oder hauptsächlich Kanada. Also das Zeug geht alles über einen großen Teich rüber und da wollen die Leute aber auch das. Ne? Man, wenn man die Trading Card Show in Toronto, glaube ich, war die, da gibt es ein paar Videos bei YouTube, wenn man sich die anschaut, das ist fast nur Eishockey. Also wenn du da durchschaust, der Jeff Wilson vom Sports Card Investor war da auch dort und hat ein bisschen gedreht, da ist nahezu jeder Tisch ist irgendwo Eishockey behaftet. Ne? Da ist das anders. Da ist halt bei denen ist das Volkssportart Nummer 1. Bei uns eigentlich auch, aber die Karten gehen einfach nicht. Und das Thema NHL ist in Deutschland auch, wird auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, muss ich sagen.
Ja. Das ist, genau, das ist halt so der Klassiker. Sieht man ja auch heute zum Beispiel, ne, wegen aktuellem Thema Basketball, jetzt RTL zeigt so auf den letzten Drücker jetzt nochmal schnell das Basketballspiel.
Richtig.
Wird wahrscheinlich keiner gucken, weil es überhaupt nicht beworben wurde und nichts. Ja. Mal gucken, genau. Lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster. Und genau, aber NHL auch, ne, da anscheinend bietet da auch gar keiner so richtig für die Rechte mit und so, ne? Also es wird ja, so ganz nebenbei läuft's. So.
Als die Ding, als die NFL-Saison im Februar ausgelaufen ist, als der Super Bowl rum war, da hat tatsächlich ProSiebenMax, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hatten, ich glaube sogar bis zum Stanley Cup, also bis zum Finale, jede Woche ein Spiel übertragen. Und auch mit Icke und mit ein paar Eishockey-Experten. Und die haben das für meine Begriffe sehr gut aufgezogen. Ich weiß aber nicht, wie die Zuschauerresonanz war. Ich kenne jetzt keine Einschaltquoten. Weiß auch nicht, ob die das nächstes Jahr weitermachen, aber die haben das so geregelt gehabt, während die NFL-Saison läuft, gibt es bei denen keine Eishockey, da ist Sonntagabend, ist NFL-Zeit. Jetzt hat aber die NHL am Sonntagabend meistens auch ein Europaspiel, das zu einer Zeit angepfiffen wird, wo europäische Leute das einfach schauen können. Und da hat sich letztes Jahr ProSiebenMax das erste Mal draufgesetzt mit der ganzen Kombo aus dem, also im selben Studio, wie die NFL-Spiele auch produziert werden, mit Icke, mit ein paar Eishockey-Jungs und hat für mich, gut, ich kenne mich jetzt in dem Sport ein bisschen aus, hat das sehr gut ausgeschaut, wie aber das in der breiten Masse ankommt, das weiß ich nicht. Ne?
Das heißt, es gibt immer so ein Europaspiel, was extra früher angepfiffen wird, sozusagen?
Richtig, das ist ähnlich wie bei der NBA, da gibt es doch Sonntagabend immer das Spiel so um 9:30 rum und so ähnlich ist es bei der NHL oft.
Okay. Aber ist doch gut. ProSieben hat ja jetzt bald die NFL nicht mehr, können sie die NHL doch machen. Ist doch gut. Liebe ProSieben-Leute, einfach NHL jetzt kaufen. Für Johannes. Das ist wichtig. Sehr gut. Guck mal, Johannes, das haben wir direkt durchgewunken. Das sollte klappen.
War der Talk doch nicht umsonst.
Nee, gerade noch mal gut gegangen hier. Wa? Sehr gut, sehr gut. Dein Profil habe ich hier parallel natürlich auf.
Ja.
Und da sind ein paar sehr schöne Karten. Und du hast auch so die ein oder andere Luka Doncic-Karte, hast du dir schon nach und nach mal gegönnt hier, ne?
Ja.
Kevin Durant, schöne Unterschriften auch. Aber auch so mal die ältere Garde, Jordan, auch einige Jordan-Karten, ne?
Richtig.
Was sind da so die Highlights, die du persönlich, die dir am meisten am Herzen liegen?
Ich habe ein paar Mal auf die Seite gelegt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die hier ist ganz nett.
Ja. Geil, genau. Die hast du, das ist dein aktuellster Post auch tatsächlich, ne?
Ja, die letzte Zeit war so ein bisschen ruhig bei Instagram. Liegt daran, weil wir kirchlich geheiratet haben.
Wir beiden? Habe ich gar nicht mitbekommen. Das tut mir leid.
Ja, und da war einfach, ja, danke, danke, danke. Und da war die Zeit einfach zu knapp, die letzten Wochen, aber es kommt bald wieder. Dann dir ist auch ganz cool, ist auch die Hot Numbers mit diesem 3D-Effekt, diesem Wackelbild-Effekt, sieht man ein bisschen recht, ne, wegen dem Spiel im Display.
Ja, genau. Findet man aber auch bei dir auf dem Profil, genau.
Genau. Und ja, Jordan ist halt einfach zeitlos. Da kannst du kaufen, was du willst, dann machst du nochmal nichts falsch. Und so eins der Highlights, wo ich sage, hey, die Karte oder der Sticker, so muss man sagen, ist eigentlich schon so alt, aber trotzdem immer noch einfach zeitlos, ne, ist dieser Rookie-Sticker von Jordan aus der 86er-4-Serie. Und das nächste große Ziel wäre ja eigentlich dann seine tatsächliche Rookie-Karte, ne, die 86er-4. Und da muss man mal gucken, ne, wann die ins Eck kommt.
Du hast ja aber auch auf deinem Profil, habe ich gesehen, eine Karte tatsächlich, wenn man das so sagen kann, aus diesen Tobacco-Packungen, wie es ja quasi bei dir mit angefangen hat, ne? Mit Opa, ne? Habe ich, glaube ich, gesehen.
Richtig, genau. Da gab es die, ja, jetzt frag mich nicht, wie die Serie damals geheißen hat. Das waren diese klassischen Automatenbinder, wo in jeder der Zigarettenschachtel oder in jeder Packung damals so ein Karte-Sticker, wie auch immer war. Und mein Großvater hat hier auch das Album dazu, und das war ja noch sehr, sehr hochwertig hergestellt. Also da hattest du bei jeder Lücke, wo du eine Karte reinmachen konntest, war ja auf der Seite noch so ein kleines Sleeve aufgeklebt, und in das Sleeve konntest du dann den Sticker oder diese Karte reinschieben. Also sehr, sehr, sehr hochwertig. Und ja, also Die bleiben bei mir, ne? die werden nicht verkauft oder irgendwie so, und die werden auch irgendwann weitergegeben, Mann und Sohnemann, und hat was, ja, hat auf jeden Fall was.
Ja, das glaube ich, ist nochmal irgendwie auch nochmal ein anderer Bezug, ne? dann am Ende, auf jeden Fall. Jetzt bist du einer der wenigen, die ich kenne, die wirklich, ja nicht 50-50, aber relativ Eishockey, Basketball relativ ähnlich sammeln. Mhm. Wo sind für dich die großen Unterschiede jetzt, auch vielleicht nicht nur von den Spielern und so, sondern auch von den Preisen? Ich glaube, da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht unterhalten, dass es da auch noch Unterschiede gibt. Aber auch so vom Stil, von dem, was es gibt, von den Brands, Upper Deck und Co. zu den anderen. Wo sind da für dich so die Unterschiede? Ja, oder kann man da irgendwie was Spezielles herausheben bei dem einen oder anderen?
Du sagst? Also ich finde die Standard-Eishockey-Karten, also diese Flagship-Serie, die jeder Eishockey-Fan eigentlich sammelt, ist diese Upper Deck Hockey Series 1, Series 2 und die Extended Series, wo einfach die komplette Saison, sage ich mal, abgebildet wird. Und wenn man sich allein diese Base-Karten anschaut, ich weiß nicht, ob ich eine da habe.
Ich denke ja.
Ja, genau. Die sind einfach, das sind zwar ganz normale Paper-Cards, aber wenn du die anschaust, ne, die sind einfach hochwertig. Da sind so viele Details da. Das Spielerbild, das relativ meistens cool ausschaut. Dann hier nochmal so ein kleines Spielerbild im Negativ. Hier so ein silberner Streifen runter. Die Rückseite, wirklich mal Stats drauf. Das ist ja bei den NBA-Karten auch ein bisschen abgekommen. Ja. Ein kleiner Text dazu, passt. Die Karte kostet ein paar Cent, ist eine ganz normale Base-Karte. Aber ich finde diese Upper Deck-Qualität, die man in den 90ern vom Basketball auch gekannt hat, die ist irgendwo bei Panini verloren gegangen im Laufe der Zeit. Ist auch so die übliche Meinung bei den ganzen Sammlern, aber diese Upper Deck-Karten, wenn man die anfasst, wenn man sich die anschaut, wenn man die ein bisschen gegen das Licht hält, da sind auch bei ganz normalen Base-Karten so viele Details, so kleine Spielereien mit dabei, die man eigentlich für so eine Cent- oder 2-Cent-Karte gar nicht erwartet. Und da muss ich sagen, da ist irgendwie diese Qualität von NHL-Karten ist einfach nochmal einen Ticken besser als bei den NBA-Karten.
Mhm. Genau. Beim Basketball ist jetzt Halbzeit, Leute. 57-61. Der Grieche hat gerade von der Mittellinie einen Buzzerbeater reingehauen. Es ist okay, würde ich sagen. Aber das nur als kurzen Zwischenstand. Wenn man auf dein Profil guckt, gibt es da ja sowohl gegradete als auch ungegradete Karten. Die letzte Karte, die du, oder die Jordan-Karte, die du vorhin reingezeigt hattest, die ist jetzt gegradet und hast auch drunter geschrieben, ist gerade zurückgekommen, BGS 9. Wie wichtig ist dir denn das Thema Grading bei den Karten überhaupt?
Nicht extrem wichtig. Ich ich mag es gern, wenn eine Karte in so einem Slab drin ist, die ist geschützt, die ist bewertet, ob gut oder schlecht, überlassen wir mal den Grading-Firmen an sich, ne? Da gibt es ja auch diverse Unterschiede, ja, manchmal, also mein bestes Beispiel, das ich habe, ist die habe ich auch hier, diese Kevin Durant Rookie-Karte. Mhm. Ja, das ist ein Design der 86er Fiat Jordan Rookie-Karte. Und ich habe die angeschaut, als die noch ungegradet war, und dachte mir, hey, die schaut echt gut aus. Da ist keine Ecke großartig abgeknickt, die ist sauber zentriert, ja. Müsste eigentlich passen. Bisschen gegen das Licht gehalten, keine Kratzer drauf, gar nichts. Dann schicke ich die ein zu PSA. Dauert es ein paar Wochen, kommt sie zurück als PSA 6. Okay. Denke ich, Alter, kann nicht sein. Ne? Und ich habe ja die Leute, die die Karten so aus den Slabs rausholen und nochmal einschicken, um einen besseren Grade irgendwo zu erhalten, die habe ich immer ein bisschen belächelt. Aber da habe ich mir gedacht, hey, fuck you, das machen wir jetzt mal. Ne? Dann habe ich mit einer Bandsäge, habe ich da die Karte aus dem Slab rausgeschnitten, habe die nochmal eingeschickt, habe es mir nochmal angeschaut, habe immer noch keinen Fehler gefunden. Weil ich mir schon gedacht habe, ja, hat halt der Praktikant bei PSA, der die Pakete öffnet. Ne,
P steht für Praktikant bei denen.
Richtig, ja.
Viele wissen das nicht.
Ich kenne den auch, ja. Und vielleicht hat der irgendeinen Kratzer reingemacht, aber nix, ne? Die Karte ist wirklich in Top-Zustand. Ja, und dann zu SGC eingeschickt, weil ich einfach denen ihre Meinung wissen wollte. Und ja, die kam als 9,5 zurück. Ne? Mhm. Und die bleibt jetzt auch eine 9,5 erstmal. Wahrscheinlich, wenn man es jetzt wieder rausholt und wieder zu PSA schickt, kommt es wahrscheinlich als 9 zurück. Von daher, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, was die Grading-Jungs da wieder zurückschicken. Ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Gibt es ja auch diverse Beiträge bei Instagram oder bei YouTube, wo irgendwelche amerikanischen YouTuber, die das ja bis zum Exzess, sage ich mal, praktizieren, einfach Vergleichsvideos machen, die Karten rausholen, wieder neue reinschicken, die alten Labels aufheben, dass man genau sieht, was war die Karte vorher, was ist jetzt. Also so im Exzess betreibe ich das nicht, aber man sieht, da gibt es schon Unterschiede. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn man da ja diese Subjektivität der einzelnen Grader ein bisschen außen vor lässt, muss ich sagen, ich habe es gern, wenn Karten in so einem Slab drin sind. Sie fassen sich für mein Empfinden einfach ein bisschen schöner an. Man hat ein bisschen mehr in der Hand, als wie wenn man nur so einen Magnet-Holder hat. Ja, von daher passt das. Und von daher würde ich eine gegradete Karte, eine RAW-Karte erstmal vorziehen. Habe aber auch schon diverse Karten RAW gekauft, die man dann einfach zum Graden eingeschickt hat.
Hast du da einen Favorit? Also hast du so jemanden, wo du es am liebsten hinschickst, weil dir das Slab besonders gefällt? Oder sagst du, es hängt von der Karte ab? Oder?
Ich schiele jetzt eher auf den Service der einzelnen Grading-Firmen. Und da muss ich sagen, da ist mir, ja, PSA ist mir relativ schlecht im Gedächtnis geblieben. Okay. Lange Turnaround-Times, schlechter Kundensupport. Wenn du da eine E-Mail hinschreibst, dann kriegst du eine Standard-E-Mail zurück, dass deine Anfrage bald beantwortet wird. Dann dauert es meistens so eine Woche, bis du eine Antwort kriegst. Dann ist die Antwort nicht zufriedenstellend, da müsstest du eigentlich schon die nächste Mail nachschreiben, dann dauert es wieder eine Woche und so weiter. Da ist mir bei allen drei größeren Firmen, ist mir SGC als eigentlich perfekt im Kopf geblieben. Mhm. Also die haben wirklich einen tollen Kundensupport, man weiß jederzeit, wo die Karte bei SGC gerade ist. Die Grades sind für mein Empfinden nachvollziehbar, also alles, was ich bis jetzt zurückbekommen habe, war logisch, warum die Karte eine 9, eine 10 oder eine 9,5 oder schlechter bekommen hat. Hat nur den einen Nachteil, sind nicht so beliebt. Ne? Also eine PSA-Karte bekommst du ja überall los und kennt jeder, mag auch jeder. BGS ist halt objektiver, weil die ihre 4 Subgrades noch drauf haben, weil man genau weiß, an was liegt es denn eigentlich, warum die Karte eine 9, eine 10 oder sonst was bekommen hat. Unterm Strich würde ich alle fast gleich bewerten. Dann muss ich sagen, ja, rein vom Einschicken, vom Bearbeiten, vom Wiederbekommen, vom Nachvollziehbarkeit des Grades sind alle relativ auf gleichem Niveau. Ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich einer PSA immer den Vorzug geben. Einfach weil es später, wenn man es irgendwo verkaufen möchte, was auch immer, hat die einfach den besten Value im Hintergrund. Ne? Mhm. Der Slab an sich ist sehr, sehr dünn. Ja, habt ihr sicher auch mal in der Hand gehabt. Finde ich auch nett, passt. das Label an sich, das Rot-Weiße, könnte schöner ausschauen.
Okay. Nett ausgedrückt.
Sehr da hat jetzt BGS das schönste Label in Gold oder diesen Silber. Dafür ist das Lab-Ticker, was mir jetzt nicht so gefällt. Aber wie gesagt, unterm Strich, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich zu PSA gehen.
Mhm. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht im Thema Grading. Du machst das ja jetzt auch schon eine Weile selbst. Hast du ja jetzt gesagt, du hast für dich teilweise schon, aber auch, vielleicht kannst du gleich noch mal ein bisschen drüber erzählen, auch im Freundeskreis schon die ein oder andere Submission zu verschiedenen Companies geschickt. Und machst das jetzt, wir haben ja einen Test bei Draft Break Trade, bei meinem Break-Konzept, dass wir das dort auch zusammen machen quasi über dich. Kannst du da so ein bisschen deine Erfahrung teilen? Ich meine, jetzt hast du ja schon ein bisschen was erzählt, was die ein oder andere Erfahrung mit der Company ist, was dir besonders wichtig ist, was du jetzt auch in der Zeit schon dazu gelernt hast, so ein bisschen aus deiner Erfahrung jetzt zu selber Submissions dahin schicken. Vielleicht für diejenigen, die sich auch gar nicht trauen oder so, das selber zu machen, so ein bisschen Barrieren, genau, noch aufzuzeigen, die da mit einhergehen.
Ach, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also für mich war auch so 2018, 19 rum, oder 20, glaube ich, war das eher so. Da war ja immer dieses Thema Grading, vor allem als Neueinsteiger, immer so eine Blackbox, sage ich mal. Ne? Da hat man nicht so richtig reinschauen können. Man wusste, okay, es gibt ein paar Leute, die sammeln da Karten, schicken die dann rüber. Ob man genau seine Karte wieder bekommt, weiß man nicht. Vor allem, wenn es so Standardkarten sind wie eine Donruss Rookie-Karte, die es halt wie Sand am Meer gibt. Ne? Und ich habe mir schon gedacht, hey, warum soll ich meine Karten eigentlich aus der Hand geben zu jemandem, den ich nicht kenne, und die dann rüberschicken lassen? Mhm. Ist komplett unbegründet. Die Jungs sind alle cool, das passt. Aber wenn man keine Ahnung hat von dem Ganzen, sagt man, hey, warum soll ich denn meine 300-Euro Doncic-Karte irgendwo aus der Hand geben und derjenige schickt es dann in die USA und dann bekomme ich die 10 Monate später wieder. Ne? War bei mir immer so ein bisschen ein Hemmnis da. Dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich ist das doch gar nicht so dramatisch. Es ist einfach nur ein Paket zur Post bringen und das wird dann in die USA geschickt und dann kriegst du das wieder. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Ne? Ich habe mir eine Doncic Prism, die ganz normale Base-Rookie-Karte, die jeder so kennt mit diesem Fadeaway-Jumpshot, seine Rookie-Karte. Da habe ich mir eine Karte genommen, habe mir bei YouTube irgendein Video von einem US-Amerikaner angeschaut, der halt regelmäßig da Karten rüberschickt, der auch so How-To-Videos gemacht hat, wie man den Karten submittet. Habe mir das angeschaut, habe es nachgemacht und das war's eigentlich. Und die größte Hürde, wo man erstmal durchsteigen muss, war das Thema Zoll. Ne? Wie bekommst du das Paket eigentlich von Deutschland raus, ne? Über den Teich rüber? Und was erwartet dich denn, wenn das wiederkommt? Ne? Was musst du dann an Einfuhrzoll bezahlen? Aber wenn du dich, mich hat das schon immer interessiert. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Und habe es einfach selber gemacht. Ich habe meine eigenen Karten zu horrenden Preisen, weil die ganzen Versandkosten für eine Karte, das ist ja utopisch, sage ich mal. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie der Workflow dahinter ist. Ne? Wie muss ich meine Karte präparieren, dass die ja, Grading-konform ist? Ne? PSA verlangt ja immer diesen Card-Saver, diese ganz dünne Kunststoffhülle, wo man die reinhängt. Dann packt man die Karte in einen kleinen Penny-Sleeve rein mit einem, mit so einem, kennt man ja, ne? mit diesem Post-its. Dass der Grader sie wieder aus dieser recht starren Kartsaberhülle rausholen kann, ohne die zu beschädigen. Wie verpackt man die dann? Man packt die zwischen zwei dicke Kartons mit ein paar Gummiringen rumdrum, steckt dann oben noch dieses Submission-Formular rein, das man ja ausfüllen muss und dann sich ausdrucken muss, packt es in den Karton, verschickt es mit Ausfuhrerklärung oder Proforma-Rechnung, was auch immer, über den Teich und dann muss man halt im Internet bei PSA zum Beispiel schauen, hey, wie läuft denn das da? Irgendwann hast du deine 8 Schritte bei PSA, dann siehst du, hey, die Karte ist bei PSA angekommen, also Status Arrive, Schritt 1 von 8, dann dauert es ein paar Tage, dann springt es irgendwann um auf Schritt 2 von 8, 3 von 8 und so weiter und dann läuft das Grading durch. Wenn es bei Schritt 8 von 8 ist, dann ist das Ding fertig, du kannst dir deinen Grade auf deren Website schon mal anschauen. Wenn du das willst oder du lässt dich einfach überraschen, schaust du es halt nicht nach, dann kommt das Paket innerhalb kürzester Zeit wieder, weil du ja bei den Grading-Firmen auch schon den Rückversand mit dazu buchst. Du musst dich da nicht drum kümmern. Also ist bei allen so, dass du musst es selber hinschicken. Aber in der Grading-Gebühr oder in der Endsumme, die du dort zahlst, ist der versicherte Rückversand eigentlich schon mit dabei. Und dann ist es eigentlich gar nicht so dramatisch, wie man eigentlich meint. Und habe das dann in der Premcards-Gruppe, da sind wir so, weiß ich nicht, damals waren es so, mittlerweile sind es mehr, damals waren es so 10, 15 Leute, habe ich gesagt, hey, ich habe das mal ausprobiert, schaut recht einfach aus erstmal, lasst uns doch die Versandkosten teilen. Und ich habe das so nach dem Vorbild gemacht, wie damals auf dem Schulhof. Da hat ja jeder, der ein bisschen MBA-Interesse gehabt hat, hatte damals die Basket gelesen. Und auf der Basket, meistens auf der letzten Seite, war ja diese kleine Kicks-Werbung, ne? Mhm. Wo man die aktuellen Jerseys, Schuhe, was auch immer kaufen hat können. Und da war ja immer ein Typ, meistens ich, der dann die Leute, jeder hat ja gesagt, welches Trikot hätte er gerne, und das hast du ja damals noch auf eine Postkarte geschrieben, die Postkarte hat dann abgeschickt. Ne?
Geil.
Und dann kam es ja ein paar Wochen später, kam dann das ganze Zeugs an, und dann hast du ja die Jerseys, die in dem Paket drin sind, hast du wieder verteilt. Ne? Und nach dem Ansinnen habe ich im Endeffekt das so aufgezogen, dass ich sage, okay, ich will da gar nichts dran verdienen, ich will mir einfach nur die Versandkosten sparen. Und wenn 5, 6, 7 Leute beisammen sind, dann gehen halt die Versandkosten geteilt durch 6, 7 oder wie viele Leute es auch sind, und dann wird das Grading auch bezahlbar, sage ich mal. Ne? Weil du musst ja immer damit rechnen, hey, die Karte, die ist raw, die kostet so und so viel. Die kommt als PSA 9 zurück, dann hast du ja nahezu keine Wertsteigerung im Vergleich zu einer RAW-Karte. Dann möchtest du die vielleicht verkaufen oder auch nicht, aber du hast ja einen gewissen Wert nach dem Grading, weil die Karte ja dann bewertet wurde. Und diese Wertsteigerung soll ja eigentlich die Grading-Kosten amortisieren. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und das ist der Hintergrund. Und je mehr Leute du beieinander hast und die per Sammelbestellung im Endeffekt hier da mitwirken, desto günstiger wird es für den Einzelnen. Und da habe ich eigentlich in der Gruppe recht eine gute Erfahrung gemacht.
Ja. Sehr gut. Markus, fasst du das kurz zusammen eben?
Also ich kann es kurz zusammenfassen in der Form, dass ich das auch schon mal mitgemacht habe oder gerade auch aktuell noch meine Karte dort liegt durch Johannes quasi bei PSA im Schritt 6, glaube ich, momentan schon länger. Ja. Und muss einfach sagen, dass, ich meine, es gibt ja inzwischen glücklicherweise auch für die Leute, die einfach sagen, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, inzwischen auch genügend Menschen in Deutschland, die das für einen übernehmen, unter anderem Johannes, Helge, ich glaube, da gibt es ein paar, Rickman, die das auch schon machen. Und ich habe das eben bei Johannes gemacht und habe da sehr zu schätzen erfahren, dass er zum einen mal meine Karte sich angeschaut hat und Sachen entdeckt hat, die ich hier unter meinem tollen Licht hier nicht entdeckt hat und hat gesagt, hier, guck mal, das habe ich aber gesehen, willst du die wirklich einschicken oder nicht? Das habe ich sehr zu schätzen gewusst.
Wie so eine Vorselektion sozusagen?
Also ja, ich nenne das so ein Pre-Screening. Ne?
Okay.
Ich schaue mir die Karte kurz an, halte die einmal gegen das Licht, schaue, ob das Centering einigermaßen passt, ob die Ecken nicht irgendwo verdrückt sind oder so, und habe im Endeffekt auch schon von Bekannten irgendwo Fälle gehabt, wo ich sage, hey, die Karte ist off-center oder da ist ein Kratzer drauf oder was auch immer. Und ich habe auch schon mit den jeweiligen Leuten dann geschrieben, habe denen nochmal Fotos gemacht, habe denen so einen kurzen Text über WhatsApp geschrieben, was mir aufgefallen ist, was gut, was schlecht ist. Also ich nenne das Pre-Screening in Anführungszeichen. Und habe dann auch schon Karten nicht abgeschickt, ne? Weil ich sage, hey, hast du gesehen, dass da so ein kleiner Kratzer drin ist, oder hast du gesehen, dass die ein bisschen off-centered ist? Hab das mit bei eBay, wenn du eine PSA 10 irgendwo suchst, dann siehst du ja im Endeffekt über das Bild des jeweiligen Verkäufers, wie schaut denn eine PSA 10 eigentlich aus, vom Centering vor allem. Ne? Und habe auch schon Fälle gehabt, wo ich den jeweiligen Inhaber der Karte angeschrieben habe und gesagt, hey, willst du die wirklich wegschicken? Und dann sagt er, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Schick mir bitte nicht weg. Ja, und dann geht halt die im ungegradeten Zustand.
Okay, cool. Ja. Ja, das ist natürlich sehr fair und sehr offen, dass die Leute nicht unnötig, wenn du quasi sagst, ey, wir können das jetzt machen, aber da kommt nichts Gutes zurück, dass man sich es einfach spart. Ne? Und was, Markus, was weißt du noch zu schätzen?
Genau, also das zum einen, wie gesagt, das, ich meine, es ist kein Grade, der Johannes irgendwie sagt, das wird eine 10 oder 9. Ich meine, am Ende hat er jetzt auch nicht das gleiche Licht, wie vielleicht PSA da hat, aber es ist zumindest schon mal eine Hilfe zu sagen, man kann irgendwie vielleicht was entdecken, was man selber nicht entdeckt hat. Und wie ihr ja vielleicht schon gemerkt habt, ist Johannes wirkt auf mich sehr, sehr strukturiert und ich bin auch ein sehr strukturierter Mensch. Und Johannes teilt sehr, sehr genau diesen Prozess, was jetzt passiert, macht Bild, bevor er es wegschickt, wenn es dann weggeschickt ist, wo der Start, wo die Karte, wo das Paket sich befindet. Also es ist super transparent und das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Deswegen habe ich gesagt, würde ich das gerne auch mit Johannes machen, diesen Test bei DBT, weil ich da einfach super zufrieden war. So.
Ja, ich versetze mich halt in die Perspektive von dem jeweiligen, den die Karte gibt. Ne? Der gibt einen Unbekannten, ich bin ja denke ich mal, auch für die meisten der Unbekannte, gibt eine 500-Euro-Karte ab. Und dann hat die der Typ da aus Bayern so rumliegen. Ne?
Und dann ja, hört und die man Bayern, die sind eh, muss man aufpassen.
Richtig, ne? Aufpassen. Ne? Ja, und das ist ja uncool. Ne? Also wenn du jetzt, Dennis, zum Beispiel mir eine Karte gibst, dann willst du doch zumindest wissen, hey, ja, die wurde jetzt gerade nochmal neu gesleeved bei mir, die wurde angeschaut, hey, jetzt ist sie gerade auf dem Weg in die USA. Es reicht nur, so eine kleine WhatsApp braucht nicht. Ich nenne es Weekly Update, ne, wo ich sage, hey, deine Submission ist gerade bei PSA angekommen im Schritt 1 von 8. Hey, die wird jetzt gerade zurückgeschickt, die Grades sind jetzt einsehbar, willst du die denn sehen oder willst du dich überraschen lassen und so weiter. Das ist ja eigentlich ganz einfach, dass du die Leute auf den aktuellen Stand hältst, ne.
Ich muss kurz unterbrechen. 1-0 für die Eintracht gefallen. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. aber ja, das kann ich genauso bestätigen. Und das weiß man auch sehr zu schätzen. Also zumindest weiß ich das zu schätzen, dass du sagst, du weißt, was die Leute dir für ein Vertrauen auch geben. Ne?
Dann richtig. Und ich versetze mich halt in die Lage der jeweiligen Leute, die wollen wissen, was mit den Karten gerade los ist.
Ja. Guck mal, du bist wie Jeff Bezos. So hat er auch angefangen, als er Amazon gegründet hat. Der hat immer Kunde, Service, Service, Service. Man muss sich in die Kunden reinversetzen. Das hat er ja gesagt. Ich habe die Biografie gelesen.
Okay.
Viele wird das überraschen. Ich kann nämlich lesen. Und das war immer das höchste Gut. Und so hört sich das ja auch an, dass du versetzt dich in die Lage desjenigen, dem man den Service anbietet, sozusagen, ne? Ja, finde ich richtig cool. Hatte ich nicht auf der Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wobei ich jetzt auch nicht sagen kann oder sagen möchte, um Gottes Willen, dass die anderen das nicht tun. Ich habe da jetzt keine Erfahrung mitgemacht, aber ich kann sagen, dass ich die Erfahrung hier gemacht habe.
Die anderen sind jetzt nicht da, also ist Johannes hier der Beste. Würde ich sagen. Also ganz, ganz objektiv, in diesem Podcast hier ist Johannes der Beste.
Genau. Meine Meinung. Also ich muss auch sagen, ich habe die Erfahrung mit anderen nicht gemacht, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich will mein Zeug selbst wegschicken. Ja. Und ich habe nie eine Karte irgendwo einschicken lassen. Von daher weiß ich es nicht. Aber ich mache es halt so, wie ich das als Kunde gern haben möchte. Ja? Und cool. Fahre, glaube ich, recht gut damit. Also negatives Feedback habe ich bisher noch nicht zurückbekommen.
Sehr gut. Ich könnte ja mal eine E-Mail schreiben.
Ja, gut.
Nur schön negativ. Ja, voll cool, ey. Also ich mache mir hier immer Notizen, ne? Weil ich ja die Shownotes immer schreibe und hatte erst geschrieben Grading Stories, habe ich dann Stories aber gerade weggestrichen und Deep Diving geschrieben. Ah. Ich glaube, das trifft besser. Aber ich finde das sehr, das kommt halt unfassbar ehrlich auch einfach rüber, weil du wirklich aus deiner Sicht das erzählst und ich glaube, das kann man sich ja nicht besser wünschen eigentlich. Das will man ja, dass da Leute sitzen, die das Problem des Einsenders verstehen, sozusagen. Ja, ich finde das super. Ja. Markus, hast du wieder ein Glück, dass du solche Leute kennst, ne?
Ja, du, das Hobby ist nur mit solchen wundervollen Leuten.
Ist das schön? Ist das schön? Willst du kurz noch sagen, wer hat denn das Tor geschossen für die Eintracht?
Du, ich habe es ehrlich gesagt, ich glaube Lindström war es.
Das finde ich schön. Lindström ist ja mein Lieblingsspieler von der Eintracht.
Natürlich.
Nein, Kevin Trapp ist mein Lieblingsspieler.
Ja, der hat es nicht geschossen, aber der steht im Tor. Und es ist gleich auch Halbzeit. Also
ich war übrigens bei euch da im Stadion, hatte ich das mal erzählt, als wir haben mit Kevin Trapp und den anderen habe ich jetzt vergessen, den haben wir den neuen Bundesligaspielball nicht vor dieser Saison, sondern vor der letzten Saison quasi als Weltpremiere gezeigt von Derbystar. Und deren Reaktion darauf aufgenommen. Die sind dann oben in die habt da so eine VIP-Loge, die wo, glaube ich, immer alle reingeschleppt werden, die mit irgendwelchen Presseleuten da was zu tun haben. Und dann mussten die den, so die erste Reaktion, der war in so einem schwarzen Sack und dann hat Kevin Trapp dann den da aufgemacht und den bunten Ball da zum ersten Mal gesehen. Da habe ich auch gesagt, Kevin, ist Markus da? Aber hat er gesagt, Markus, den, so, da kommst du so leicht nicht ran.
Natürlich.
Das war, so ist die Geschichte, genauso ist die Geschichte passiert. Gut, das ist leicht abgewichen jetzt gerade. Tut mir leid.
Leicht, ja. Nee, vielen Dank für die Einblicke, Johannes, auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, wo man dich findet. Ich glaube, man kann sich sehr, sehr einfach merken nach dieser Podcast-Episode. 343, entweder BMW oder Auto. BMW war es, glaube ich, ne? Oder Auto.
Ja, richtig. Ah.
Nee, was war's?
Ja, richtig. Ja. BMW
oder so. Oder Aufstellung 343, dann kann man ja. Merken, verlinken das aber auch in den Shownotes.
Was soll ich da hinschreiben? Bei 343 verlinken? www.343.com werde ich verlinken.
Johannes 343.
Ja, das weiß ich. Das ist natürlich ja. Programm. Johannes, können wir denn noch was für dich verlinken? Außer dein Instagram-Profil?
Nö, eigentlich nicht.
Möchtest du noch was loswerden? ebay.com haben wir schon mal verlinkt.
Schöne Grüße an die ganzen Preams da draußen. Ne? Der Maurice weiß, von was er sich spricht. Ne? Die ganzen Jungs da drin. Mit dem bin ich im Hobby ja, groß geworden, in Anführungszeichen. Wir pflegen jetzt noch ausgiebig Kontakt mit uns hin und daher viele Grüße an die Jungs.
Was mich überrascht hat, wo du gesagt hast, ich meine, du kannst nicht verstecken wahrscheinlich, wo du herkommst, aber das ist so wenig vom Dialekt, meine ich jetzt, wie dass es so wenig gibt in Bayern. Also woran liegt das? Also gibt es da schon, du kennst schon den einen oder anderen oder kennst du tatsächlich gar keinen da bei dir in der Ecke?
Ich kenne einen, der ist tatsächlich an der tschechischen Grenze hinten. Ich glaube, Collective Cards nennt sich ja auf Instagram. Postet auch relativ viel. Ich glaube, ja. Pro Tag ein Bild. Der ist bei uns in der Nähe. Dann eigentlich nur noch in den Ballungsräumen, irgendwo München, Nürnberg. Aber dann war es. Ne? Also sehr, sehr wenig.
Okay.
Es gibt auch in der ASC-Gruppe, wenn mich nicht alles täuscht, ist in der Gruppenbeschreibung eine Landkarte verlinkt, wo jeder sein Wohnungsort irgendwo angeben kann. Und da ist Bayern ein weißer Fleck auf der Landkarte.
White Area.
Richtig.
Aber das wird sich ja hoffentlich dann durch die Card-Show im November ändern, wenn dann die Leute mal mitkriegen, dass das alles greifbar ist da. Also,
richtig.
Sehr gut, ey. Voll cool. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen.
Danke.
Und ich finde die Einstellung, die Herangehensweise finde ich irgendwie sehr echt und sympathisch dazu. Und wie Markus auch gesagt hat, du machst einen sehr organisierten Eindruck, aber du hast auch einen Kalender hinter dir hängen. Das sagt natürlich schon
viel. Das braucht man.
Also, das ist stark. Ich würde sagen, ich überlasse Markus die letzten Worte, weil das einfach das Schlauere ist von uns beiden.
Ja, ich würde tatsächlich noch eine Frage stellen. Und zwar haben wir das, glaube ich, das letzte Mal vergessen. Und wir wollen es ja nicht einschlafen lassen, unsere Spotify-Playlist.
Oh, ja.
Und genau, das habe ich dir, glaube ich, in der Vorbereitung nicht geschickt. Aber wenn du unsere Folgen oder Episoden schon gehört hast, dann weißt du, dass hier fast jeder Gast, muss man ja sagen, nach einem Lied gefragt wird, was auf unsere Spotify-Playlist soll.
Skandal im Sperrbezirk, sag's einfach.
Das auch, ja.
Auch.
was mich, ich weiß gar nicht, ob das schon drauf ist oder ob das jemand schon mal gebracht hat. Bin ja ein Kind der 90er, wo Deutschrap noch einigermaßen hörbar war. Muss ich jetzt aufpassen, was ich jetzt sage. Und bei mir ist hängen geblieben Afrop und Ferris MC, Reimemonster.
Ja, ein Klassiker.
Ja.
Sehr gute Wahl, muss ich sagen. Kinder, vielleicht kennt ihr das Lied gar nicht. Es ist auf der Playlist dann jetzt ab sofort drauf und es ist ein Hit, ein Live-Hit. Wenn das gespielt wird, dann ist Halligalli, das muss man wirklich sagen.
Ist auch ein Ohrwurm. Also ein Ohrwurm hat es. Also wenn du es einmal hörst, bleibt es, finde ich, im Ohr dann erstmal auch eine Zeit lang. Das,
ja, sehr gute Wahl, Johannes. Also überragender Abschluss dieser Folge, muss ich wirklich sagen. Hut ab.
Hast du von den Bayern was anderes erwartet?
Nee, die sind immer super. Immer. Also das ist immer Qualität, immer ganz weit oben, immer Steuern sofort bezahlt. Also Bayern, dafür sind die bekannt.
Allerdings.
Sehr gut, ey.
Gut ab. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank. Spaß gemacht, jetzt dann auch nochmal länger zu quatschen. Hoffentlich dann demnächst auch auf einer der nächsten, da wirst du ja sicherlich dabei sein in München, auch mal vor Ort persönlich länger quatschen. Und
ja. Ich muss schauen, weil ich bin dann zweimal in München an dem Wochenende. Ich habe nämlich Tickets für das NFL-Spiel bekommen.
Oh. Jetzt haut er einen raus.
Wir verlosen auch immer wieder was hier bei uns in der Sendung.
Ich habe tatsächlich diese VIP-Tickets da bekommen, ne? Die in der ersten Tranche veröffentlicht wurden.
Also über diesen Shop quasi.
Ja, über diesen Ticketmaster-Shop, ne?
Mhm. Und, wahrscheinlich, weil du näher dran bist da.
Wahrscheinlich.
In Hamburg konntest du, es ging gar nicht.
Wahnsinn, okay. Und ja, ich habe dann durch Zufall über Helge erfahren, er sitzt im Block neben mir. Also wir sehen uns dann wahrscheinlich an diesem VIP-Buffet.
Ach was, krass.
Okay. Ja, Helge, den findest du am VIP-Buffet, das kann ich dir sagen. Den habe ich da heute auch getroffen. Sehr gut, ey. Super. Freut mich, dass du Karten hast. Ja. Frech, aber freut mich trotzdem. Und ich würde sagen, einen wunderschönen Tag noch. Und das mit unserem Live-Ticker war auch total sinnvoll, weil wenn Leute die Folge hören, sind alle Ergebnisse schon veröffentlicht. Aber gut, Leute, es steht 69-62 für Deutschland.
Okay.
Wunderschönen Tag.
Ciao.
Also, ciao, ciao.
Ciao.